Ja, wir wollen heute aus dem gefährlichen Buch, aus der Bibel schauen, was wir von den verfolgten Christen, aber auch aus diesem Brief, Philipperbrief, lernen können. Die Bibel ist sehr gefährlich. Warum? Weil das Wort Gottes aus uns neuen Menschen macht, mit neuen Ideen, neuen Herausforderungen. Wir sind keinem politischen System in erster Linie unterordnet. Nicht eine Kirche, nicht eine Organisation oder eine Regierung, sondern Jesus Christus. Und das ist das Spannende, wenn wir mit ihm oder für ihn in seinem Namen unterwegs sind. Philipperbrief 1, Verse 12 bis 21 aus dem gefährlichen Buch, aus der Bibel. Philipper 1, Verse 12 bis 21. Und ich lese von Neue Genfer Übersetzung. Und die Predigt habe ich benannt mit dem Titel Brief aus dem Gefängnis. Hast du schon mal einen Brief aus dem Gefängnis bekommen? Heute ist das dein Tag. Das ist Brief an dich in die Freiheit aus der Gefangenschaft. Und wir lesen es laut vor. Ich bin froh, euch mitteilen zu können, Geschwister, das, was mit mir geschehen ist, die Ausbreitung des Evangeliums sogar noch gefördert hat. Bei der ganzen kaiserlichen Garde und weit darüber hinaus hatte sich inzwischen herumgesprochen, dass meine Gefangenschaft eine Gefangenschaft wegen Christus ist. Und bei den meisten Geschwistern ist gerade, weil ich inhaftiert bin, das Vertrauen auf den Herrn so gewachsen, dass sie jetzt noch viel mutiger sind und das Evangelium ohne Furcht weitersagen. Bei manchen sind zwar Neid und Streitsucht mit im Spiel, wenn sie die Botschaft von Christus verkünden, doch es gibt auch solche, die es in der richtigen Haltung tun. Sie handeln aus Liebe zu mir, denn sie wissen, dass ich mit dem Auftrag hier bin, für das Evangelium einzutreten. Die anderen hingegen verkündigen Christen aus selbstsüchtigen Motiven. Sie meinen es nicht ehrlich, sondern hoffen mir, in meiner Gefangenschaft noch zusätzliche Schwierigkeiten zu bereiten. Aber was macht das schon? Ob es nun mit Hintergedanken geschieht oder in aller Aufrichtigkeit, entscheidend ist, dass in einem wie im anderen Fall die Botschaft von Christus verkündigt wird. Und darüber freue ich mich. Auch in Zukunft wird mir nichts mehr meine Freude nehmen können, denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird, weil er für mich betet und weil Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht. Ja, es ist meine sehnlichste Erwartung und meine feste Hoffnung, dass ich in keinerlei Hinsicht beschämt und enttäuscht dastehen werde, sondern dass ich, wie es bisher immer der Fall war, auch jetzt mit der ganzen Zuversicht auftreten kann und dass die Größe Christi bei allem sichtbar wird, was mit mir geschieht, ob ich am Leben bleibe oder sterbe. Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb sterben für mich ein Gewinn. Paulus sitzt im Gefängnis und sprudelt vor Freude. Was war der Grund seiner Zuversicht und seiner Freude? Worauf hat er gehofft? Worauf lag seine Zuversicht? Nun, wir lesen diese Verse. Übrigens, vier kurze Kapitel Philipperbrief. Kommt 14 Mal das Wort Freude vor. Aus der Gefangenschaft geschrieben. Sprudelt vor Freude. Nun, ich analysiere das für mich und ich sehe, nun, Gefängnis kann es wohl nicht gewesen sein, dass er dass irgendwie Freude aufkommen konnte, denn er ist Gefangener, der ist in Fesseln, der ist isoliert, eingesperrt. Also Gefängnis kann es nie gewesen sein. Richter auch nicht, denn er sollte zum Tode verurteilt werden, obwohl er unschuldig ist. Kam auch keine Freude auf. Nachrichten, die er aus anderen Gemeinden bekommen hat, wahrscheinlich auch nicht, die er gegründet oder besucht hat. Denn wir lesen hier, es gab Brüder, die sich am Evangelium bereichert haben. Das war damals und leider gibt es auch heute. Menschen, die sich selbst in den Vordergrund stellen, ihre Gabe, ihr Talent, ihr Können und sie bereichern sich, die ziehen Aufmerksamkeit auf sich. Durch finanzielle Sachen, aber auch durch gewisse Machtstrukturen. Also die ziehen Aufmerksamkeit auf sich. Und nicht mehr Christus in ihrem Leben, sondern sie spielen eine wichtige Rolle. Und Paulus sagt, all die Nachrichten, die ich manchmal bekomme, sind nicht immer so fröhlich. Es gibt auch gute Nachrichten, aber auch manchmal die mich herausfordern. Aber er sagt, aber was macht das schon? Wenn das Evangelium verkündigt wird, wenn Jesus bekannt wird, dann soll es so sein. Und das gefällt mir bei ihm. Er fokussiert sich nicht auf die Umstände, nicht auf Situation, nicht auf schlechtes Wetter oder Gefangenschaft, sondern er konzentriert sich allein auf Christus. Was war der Grund seiner Zuversicht und seiner Stärke? Der Grund seiner Zuversicht und Stärke war nicht eine Institution, nicht ein Hilfswerk oder ein Missionswerk oder eine Organisation, die sich für Menschenrechte einsetzt, sondern Zuversicht, in der er steckte, hat er bei Christus genommen. Christus hat es ihm geschenkt. Also es liegt auf einer Person. Und wir sind oft, werden benannt, gerade evangelikale Christen oder entschiedene Christen, wir sind zu Christus zentriert, heißt das immer. Ich finde es ein Lob, ehrlich gesagt, wenn ich benannt werde, ihr seid Christus zentriert. Es ist irgendwie, Kirche spielt ja auch eine Rolle, ja. Aber unsere Aufmerksamkeit ist auf Jesus Christus gerichtet. Und seine Zuversicht und seine Freude, die er genommen hat, war nicht seine eigene, nicht von ihm selbst produziert, sondern es hat er von Jesus Christus bekommen. Und das ist gerade auch für uns wichtig, in der Zeit, in der wir leben, dass wir Christus-zentriert denken, handeln und dass wir immer wieder ihn zu Rate ziehen, ihm unsere Lasten abgeben. Paulus spricht sein Geheimnis, also warum er Christus-zentriert war. Er sagt, Christus ist mein Leben für mich. Ist das Leben Christus. Alles, was ihn ausmachte, alles, was seine Gedanken waren, alles, was er so durchmachen konnte, es gab Christus in seinem Leben. Und das war seine Quelle. Deswegen konnte er die Hindernisse überwinden. Wenn er es auf Menschen gehofft hätte, wäre das anders. Wenn er auf eine Organisation gehofft hätte, wäre es anders. Aber er hoffte auf Christus. Und das ist auch unser Geheimnis, soll auch unser Geheimnis sein. Wie kann mein Leben oder dein Leben als Christ aussehen? Es gibt drei Möglichkeiten. Wir kennen das sicherlich alle. Wir stellen uns Möglichkeit Nummer eins, also ein Kreis vor, das ist unser Leben. Und mittendrin ist der Stuhl oder Thron. Und auf diesem Thron sitzt unser Ego, unser Ich. Und Möglichkeit Nummer eins, ich selbst entscheide über mein Leben. Ich habe mit Christus nichts zu tun und ich entscheide egoistisch, wie ich zu leben habe, was ich tue, wie ich mich gebe, was ich unternehme. Möglichkeit Nummer zwei, ab und zu spielt Jesus Christus Rolle in meinem oder deinem Leben, aber wenn es zu heiß wird, wenn es zu schwierig wird, dann übernehme ich selbst Kontrolle über mein Leben und bin selbst sozusagen, versuche das zu handeln. Die Möglichkeit Nummer drei ist sehr einfach. Regierungswechsel hat stattgefunden und Jesus Christus sitzt auf dem Thron deines oder meines Lebens. Und das ist eine Entscheidung, die tagtäglich getroffen werden muss. Bin ich bereit, ihm nachzufolgen? Bin ich bereit, einen Preis zu bezahlen? Bin ich bereit, ihm Ehre zu geben in allem, was ich bin und habe? Und das hat mir sehr gefallen, wie Paulus hier sein Leben lebt, im Gefängnis. Christus ist mein Leben. Für mich ist das Leben Christus. Nur diese Zuversicht und diese Stärke, die er hatte, war nicht aus ihm selbst, sondern Christus hat ihm das geschenkt. Und ich denke, das ist unser Geheimnis der Christen. Wir versuchen nicht selbst zu produzieren etwas, nicht Menschengefälliges, sondern wir wollen ihn groß machen, ihn erhöhen, ihm die Ehre geben für das, was wir haben und sind. Ich erinnere mich an im Mai hatten wir eine Meldung gehabt aus unserer Zeitschrift. Letztes Jahr im Juli 2021 in Nigeria wurden 144 Schüler aus einem Internat entführt. 144 christliche Kinder. Und im Mai dieses Jahres kamen 143 zurück. Jetzt stellt euch vor, wenn deine Tochter, dein Sohn kommt nach Hause und von einer anderen Familie kommt keiner. Wir müssen die Leute rauskaufen mit dem Geld. Wir müssen die freikaufen von Boko Haram, dass sie nach Hause kommen können. Und stell dir mal vor, 143 kommen zurück und einer bleibt. Wie fühlen sich die Eltern? Wie fühlen sich die Leute, die Angehörige, die ihren Lieben nie gesehen haben? Und das ist wichtig, diese Anteilnahme, auch mit ihnen zu feiern, dass jemand kommt, auch traurig zu sein, wenn jemand nicht freigekommen ist oder ermordet worden ist, entführt worden ist, der beerdigt werden musste. Zu sagen, du bist nicht alleine. Deswegen sind unsere Reisegelten Menschen in schwierigen Situationen, die Angehörigen verloren haben oder die im Gefängnis jemanden haben und wir besuchen dann Angehörige, damit die gestärkt und getröstet werden können. Sagen, du bist nicht alleine. Wie sind die Familie Gottes? Wie leben als Familie hier in der Ortsgemeinde, aber auch weltweite Gemeinschaft der Christen haben wir? Über diesen Tellerrand ist wie immer wieder wichtig zu schauen und das zu sehen. Nun, so ein Held war Paulus auch nicht. Der war auch eine Persönlichkeit, die sehr, sehr schwierig zum Teil vom Charakter ist. Wenn man seine Persönlichkeit so etwas studiert in der Bibel, sieht man, der hat eine große auch Klappe gehabt. Also der war richtig manchmal auch aufbrausend und nie so bequem. Aber zwei Dinge, zwei Hilfen hat er hier gebraucht. Und die schauen wir uns an. Vers 19 steht Folgendes. Denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird, weil ihr für mich betet. Er sagt ganz klar, mir geht es gut. Ich sprudele vor Freude. Ich bin guten Mutes. Aber das, was ich brauche, Brief aus dem Gefängnis in die Freiheit, in die Christenheit, die in der Freiheit lebt. Er sagt, bitte betet für mich. Es ist erstaunlich, oder? Er sagt, ich brauche eure Gebete und eure Hilfe. Ich bin absolut darauf angewiesen. Das ist der Punkt, die Hilfe Nummer eins, die er gebraucht hat. Fürbitte, das Gebet für ihn, für die Gefangenen. Und die zweite Hilfe, die er gebraucht hat, hier steht wiederum im Vers 19, wir bleiben dabei. Denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird, weil ihr für mich betet und weil Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht. Er sagt, die Fürbitte, die Kraft im Gebet, dass wir beten für verfolgte Christen, für die Gefangene, für Isolierte, aber das andere, wir hoffen auf die Kraft Gottes. Versteht, es ist so wichtig zu sehen, wir können nicht sagen, Gott macht das schon. Nein, unsere Aufgabe, Fürbitte zu sprechen, Gebete zu beten für Christen in der Verfolgung, denn wir wissen, dass durch die Kraft Gottes wird es tatsächlich erneut und gestärkt und getröstet. Es ist sehr wichtig zu sehen, unsere Aufgabe als Christenheit, als Menschen, die in der Freiheit leben, und Gott wird das Seine dazu tun. Die Kraft Gottes, die werden es verspüren, die werden es bekommen. Also zwei Hilfen, erstaunlich wichtig. Christus ist mein Leben, für mich ist das Leben Christus. Die Freude und Zuversicht, die von Jesus gekommen ist, hat ihn ermutigt, gestärkt und getröstet. Deswegen konnte er sprudeln vor Freude, von Kraft und es den Menschen weiter schreiben und geben. Und jetzt, seit über 2000 Jahren, lesen wir diese Briefe, die aus der Gefangenschaft geschrieben worden sind. Und wir werden ermutigt, wir werden getröstet, wir werden getragen, weil wir wissen, dass es ein unfehlbares, wunderbares Wort Gottes ist. Für uns, für unser Leben hier, selbst wenn wir vielleicht in der Verfolgung nicht leiden, vielleicht werden wir manchmal ausgelacht oder vielleicht belächelt, weil wir Christen sind, weil wir am Sonntag zur Kirche gehen oder gewisse Aktivitäten pflegen. Aber letztendlich, es ermutigt und tröstet uns. Diese vier kurze Kapitel aus Philipperbrief, Brief aus dem Gefängnis für dich und für mich, damit wir mit Kraft aus der Höhe angetan werden können und Jesus nachfolgen können. Nun, wie viele Menschen sind in unserer Umfeld, in unserem Land, in Europa? Wie viele Menschen sind körperlich frei, physisch frei, aber innerlich gefangen und isoliert? Wie viele Menschen ziehen eine Show ab, aber innerlich haben die Schmerzen, Leiden und die haben ja dieses Verletztsein. Paulus ist physisch gefangen. Wir lesen das. Er trägt Fesseln, aber innerlich sprudelt er vor Freude. Und kein Gefängnis der Welt, keine Fesseln konnten ihn festhalten. Und deswegen diese Briefe sind so wichtig. Das war nicht nur informativ, sondern Trost und Stärkung für uns hier in der Freiheit. Ich lese nochmal diese Verse. Für uns ist das Leben, für mich ist das Leben Christus. Christus ist mein Leben. Der war Christus zentriert, durch und durch. Nicht unbedingt eine Denomination angetan, nicht eine gewisse Bewegung, aber Christus zentriert. Und das ist unsere Hoffnung. Denn es kann alles vergehen. Wir können Gebäuden verlieren. Wir können gewisse Status verlieren als Kirche. Wir können gewisse Dinge verlieren, uns versammeln zu können, das Wort Gottes frei zu lesen. Aber Christus kann uns keiner nehmen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Christus zentriert denken und handeln und leben. Und das wünsche ich uns allen. Letzte Bibelstelle, ich habe noch ein bisschen Zeit. 1. Korinther 12, 26. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil des Körpers geehrt wird oder freikommt, so freuen sich alle anderen mit. Wenn ich jetzt uns fragen würde, hat jemand schon mal Zahnschmerzen gehabt? Ich vermute es mal, ja? Jeder. Selbst die Babys bekommen Zahnschmerzen, kennt ihr das, ja? So, wenn sich ein kleines Löchlein in einem Zahn auftut, ist der ganze Körper nicht zu gebrauchen. Wir können nicht schlafen, wir können nicht arbeiten, wir können nicht existieren so richtig. Dieses Mitleiden, Mitfühlen mit Brüdern und Schwestern in der Verfolgung ist von großer Bedeutung. Für uns damals, als der Brief 1. Korinther geschrieben wurde, aber auch für uns heute. Wenn einer leidet, leiden andere mit. Und wenn einer sich freut, so freuen sich die anderen mit. Was ist das Geheimnis von unserem physischen Körper? Das Geheimnis des physischen Körpers, alles ist miteinander verbunden. Alles hat miteinander zu tun. Das ist so. Wenn uns etwas wehtut, beansprucht es den ganzen Körper. Und das ist das Geheimnis von Leib Jesu Christi. Wenn einer leidet, leiden die anderen mit. Wir schauen, wie die Situation in der Ukraine ist. Und das tut uns leid. Wir gehen mit. Es betrifft uns nicht direkt, aber irgendwo schon, weil da Brüder und Schwestern leben. Das sind Menschen, die alles verlieren. Es betrifft uns, doch. Und das ist so wichtig, über den Tellerrand zu schauen. Also 1. Korinther 12, 26. Was lehrt uns dieses Bild von dem Leib Christi? Was können wir daraus mitnehmen? Was können wir daraus lernen? Zuallererst Demut. Zuallererst Demut. Warum? Weil keiner von uns kann alles, oder? Keiner von uns kann alles. Wir brauchen einander. Das Geheimnis des physischen Körpers und vom Leib Jesu Christi, alles ist miteinander verbunden. Alles hat miteinander zu tun. Demut ist wichtig. Der zweite Punkt, gegenseitige Wertschätzung. Gegenseitige Wertschätzung. Wenn wir Leib Christi bilden und jeder von uns, der an Jesus Christus gläubig ist, ihm nachfolgt, hat ein Gabe und ein Talent bekommen. Und mit dieser Gabe und Talent, die setzen wir im Reich Gottes ein. Das ist völlig normal, das ist richtig so. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unsere Gaben und Talenten einsetzen, sei es in der Ortsgemeinde hier in Bonn-Beu oder in der weltweiten Gemeinschaft. Das ist unterschiedlich, je nachdem, wie jemand so Begabung bekommen hat. Jeder hat eine Gabe und wir schätzen gegenseitig einander, weil jeder hat besonders eine Gabe bekommen, die ein anderer nicht hat. Und das ist so wichtig. Übrigens, oft ist es auch so, was wir davor gelesen haben im Philipperbrief, dass es gab Menschen, die sich profiliert haben, die sich praktisch auf der christlichen Bühne Aufmerksamkeit auf sie gezogen haben und hiermit das am Evangelium sich bereichert haben. Oft ist es so, dass Menschen, die eine starke Gabe haben, eine starke Gnadengabe zum Beispiel, die setzen sich für sich ein, dass sie im Mittelpunkt stehen und nicht, dass es der Gemeinde gedient wird. Der Sinn der Sache, wenn du eine Gabe, ein Talent, eine Aufgabe bekommen hast, die ist nicht für dich selbst bestimmt. Die ist bestimmt für deinen Nächsten, um Hilfestellung deinem Bruder, deiner Schwester zu geben. Ob das in der Ortsgemeinde ist oder in der weltweiten Gemeinschaft. Das ist wichtig, dass wir nicht im Mittelpunkt stehen, sondern Christus zentriert sind. Gegenseitige Wertschätzung. Dritter Punkt, jeder von uns wird gebraucht. Jeder wird gebraucht. Schauen mal, wenn du oder ich, wenn wir unser Platz im Leib Christi, sei es in der Ortsgemeinde oder in der weltweiten Gemeinschaft nicht einnehmen, fällt dem gesamten Leib Christi etwas. Du bist herzlich willkommen, mitzuarbeiten im Reich Gottes. Das ist wichtig. Vierter Punkt und der letzte, miteinander fühlen und füreinander sorgen. Wenn wir einen Leib Christi bilden, so kann mich nicht kalt lassen, wie meinen Bruder, meiner Schwester in der Verfolgung geht. Ich bin mit, ich versuche das zu verstehen. Ich versuche vielleicht nicht zu verstehen, warum Leid geschieht. Aber ich weiß, dass alles zum Besseren wirkt. Wie komisch das auch klingt. Wie herausfordernd das auch vielleicht für uns sein mag. Wir haben eine schlimme Situation in Syrien erlebt. Und ich merke, ich möchte gerne dieses Zeugnis erzählen. Ich erzähle das eigentlich sehr selten. Aber in Syrien hatten wir überfallen durch IS-Kämpfer gehabt auf christliche Dörfer. Und so hat ein Vater einen Besuch bekommen von IS-Kämpfer, ein Christ. Und er ging vor der Tür und die Leute sagten, wir wollen deine Töchter haben. Und der Vater sagt, ich kann kurz zu meiner Tochter zurückgehen und mich verabschieden. Und er sagte zu seiner Tochter, ich kann die nicht freigeben. Und er erschoss sie, eigene Tochter. Und wenn man sein Zeugnis hört und er erzählt, an einigen Tagen kann ich nicht leben. Das ist für mich schwer. Aber es gibt Tage, wo ich Kraft bekomme. Ich denke, das zeigt Situation. Wir stecken nicht in ihrer Haut. Wir können sie nicht verurteilen für das, was da geschieht. Es übersteigt auch unsere Kraft und Vorstellungsvermögen. Aber dieses Mitleiden mit Brüdern und Schwestern in der Verfolgung ist so wichtig. Ja, und aus dem Grunde ist wichtig für uns, diese Arbeit zu tun. Ich bin gerne dabei. Es ist eine herausfordernde Sache, aber wir wollen Hoffnung verschenken. Hoffnung, wo scheinbar keine Hoffnung zu sehen ist. Und lass uns dankbar sein für die Situation hier in Deutschland, dass wir uns treffen können, frei beten, Lobpreislieder singen, dass unsere Kinder zur Sonntagsschule gehen können und dass wir das gefährliche Buch lesen dürfen und dadurch gestärkt und getröstet werden. Denn viele Menschen machen Leiden mit in dieser Welt, viele Christen, und wir dürfen ein Teil davon sein und zu uns verstehen als Familie Gottes. Vielen Dank nochmal für die offenen Türen. Vielleicht darf ich in 2-3 Jahren wiederkommen, um mehr die Arbeit zu schauen, was weltweit geschieht. Es geht nicht um Opdors in erster Linie, es geht um Menschen, die leiden, das ist unsere Brüder und Schwestern. Und nächstes Mal, wenn du Zahnschmerzen hast, dann erinnere dich, dass du weltweit Brüder und Schwestern hast, die auch diese Leiden mitmachen, die spüren, was mit weltweit geschieht, aber auch wir spüren, wie es ihnen geht und wie wir Hilfe sein können.